Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Ja, herzlich willkommen zu Familie Chaos. Wir sind zurück, leider nicht in einer Regelmäßigkeit, aber wir haben es geschafft, wieder mal uns anzusetzen.
Ja, heute zusammen.
Und ja, es ist echt darum, du lachst, weil es ein komisch aussieht. Wir sind im Schlafzimmer. Und falls es Nebengeräusche gibt, unsere Kinder schauen gerade einen Film.
Genau, und sie haben das Verbot bekommen, uns nach Wasser und Essen zu fragen. Mhm. Genau, ich hoffe, wir werden nicht unterbrochen.
Mal schauen. Und zwar, ja, wir haben letztes Mal eine Folge aufgenommen, wo wir kein so spezifisches Thema im Zentrum hatten. Hast du irgendwelche Feedbacks bekommen?
Ja, und zwar, dass es nicht so nett war von mir, dass ich so erwähnt haben, dass du Ritalin genommen hast an diesem Tag. Okay. Ich habe so zwei, drei Mal gesagt, worden, das sei jetzt nicht so nett gewesen.
Wieso meinst du nicht nett?
Also nicht nett, also, weil wir haben das ja nicht vorbesprochen, ja, dass ich das würde sagen. Oder? Ich bin ja wirklich so ein bisschen einfach reingefahren und habe das erwähnt.
Dass es so ein bisschen übergriffig war.
Ein bisschen übergriffig war, genau. Aber man muss ja auch sagen, wir hätten immer die Option, so etwas auch rauszuschneiden.
Ja.
Das war mir ja klar gewesen. Aber wir haben uns dann bewusst, oder du hast dich eigentlich dagegen entschieden. Ja. Du hast gefunden, du möchtest das nicht rausschneiden, sondern im Gegenteil, du möchtest das heute zum Thema machen, und zwar ADHS.
Ja, also dazu ist vielleicht noch zu sagen, ich bin dort auch erschrocken, dass du das so gesagt hast. Und ich weiss noch, ich habe noch an dem umstudiert und ich tue ja manchmal auf der Bühne, oft lasse ich die Hosen ab und erzähle Zeug, wo du gar nicht wissen willst über unsere Beziehung und so. Oder über meine Frau auf der Bühne und so. Aber ich bin dann selber ein bisschen erschrocken, dass das so ein bisschen ein Outing war. Ich habe quasi Ritalin ausprobiert, ja.
Und ich wiederum bin ein bisschen erschrocken, dass du erschrocken bist, weil ich kenne dich ja, wie du auf der Bühne bist.
Aha.
Und dort finde ja eben eher ich das oft ein bisschen, also bin ich peinlich berührt, weil ich finde so, wow, okay, was du uns da erzählst.
Das stimmt.
Und habe gefunden, das ist jetzt ja nicht so spektakulär.
Ja, du schaffst natürlich mit dem. Also genau. Man muss ja da sagen, dass das mal gesagt ist, du bist Psychotherapeutin, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Und du bist auch Spezialistin für ADHS.
Genau, also ich sehe jeden Tag Menschen, die Ritalin und so nehmen. Darum ist das für mich nicht so spektakulär gewesen, glaube ich. Also das hat nicht in einem Streit ausgeartet, dass wir das können, wir haben es können klären. Es ist alles gut?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne die ja. Es ist nicht so gewesen, dass ich gefunden habe, das ist jetzt dumm. Also ich habe mir überlegt, will ich das sagen. Und darum, der Punkt ist jetzt ein bisschen der. Wir werden heute über das Thema ADHS reden. Ich wollte noch ein bisschen Backstory auch zu dem erzählen, warum habe ich das ausprobiert. Da muss man kurz dann ein bisschen Raum lassen, so ein bisschen erzählen. Dann, wenn wir uns fragen, wie weit ist unsere Familie betroffen von dem Thema? Was ist überhaupt ADHS? Was kommt mit dieser Diagnose? Und wie geht man mit dem um? Und so ein bisschen über, das ist ein grosses Thema. Mal schauen, ob wir das in dieser Zeit abhandeln können. Und ich habe aufgeschrieben, Ich sage das vor allem auch, weil ich überhaupt kein Experte bin, ein Warnhinweis. Also wenn ich jetzt da aus meiner subjektiven Perspektive rede und vielleicht auch darüber rede, dass ich irgendein Medikament ausprobiert habe, bitte macht das nicht nach oder probiert das nicht aus, sondern macht das nur unter medizinischer Aufsicht. Also ich finde das, ich sage das nicht jetzt irgendwie aus rechtlichen Gründen oder irgendwas, sondern mir ist das wirklich auch ein Anliegen, dass man das nicht einfach sollte irgendwie mit dem so ein bisschen rum experimentieren. Und wenn, dann sind es auch nur so subjektive Eindrücke von mir. Ja. Siehst du das?
Also, absolut, ja. Als Warnhinweis. Finde ich super.
Also gut, was war die Story dort? Ich habe, ich lasse in einem Umfeld, wo so ein bisschen Neurodiversität vielleicht fast ein bisschen zum guten Ton gehört, oder? Also klar, man viele auch vielleicht sagen, sie sind diagnostiziert oder auch nicht. Und ich habe dann auch gehört, dass viele eigentlich mit Medikamenten gute Erfahrungen gemacht haben, vor allem wenn es so um Büroarbeiten geht. Und das ist etwas, was mir extrem schwerfällt. Also ich bin sehr ein chaotischer Mensch. Unser Podcast heisst Familienchaos. Du bist auch chaotisch, muss man sagen.
Ja.
Und darum habe ich dann gedacht, ich will das mal ausprobieren. Und habe dann das genommen und der Effekt war noch krass gewesen. Ich muss auch zugeben, dass es bei dem, wo wir den Podcast aufgenommen haben, das ist quasi das zweite Mal, wo ich es ausprobiert habe. Und zuerst mal war wirklich krass gewesen, wie effizient ich war bin und wie klar strukturiert ich durch das Medikament geworden bin. Mhm. Jetzt ist natürlich schon die erste Frage, stimmt die Aussage aus dem Volksmund, dass wenn Medikament über dem anschlägt, dann kann man davon ausgehen, dass man einer Diagnose näher ist. Stimmt das?
Jein. Also meine Erfahrung ist, oder ja, das sagt man auch, dass die Wirkung, dass man fokussiert wird, besser sich kann konzentrieren, effizienter kann arbeiten, die tritt bei den meisten Menschen auf. Also aber, auch bei Leuten ohne ADHS.
Aber gibt es nicht die, die so mega aufgespickt werden eher?
Genau, das ist wie eine andere Schiene. Ja. Bei Leuten mit ADHS, die werden tendenziell ruhiger, entspannter, manchmal müder und innerlich viel ruhiger, weniger hibbelig,
ja, das weniger bin ich genau
körperliche
das
ist ja Unruhe.
Genau. Genau. Das ist aber genau der Punkt, da bin ich genau geworden.
Genau. Du kannst aber auch gleichzeitig mega nervös werden und mega viel Energie bekommen. Mhm. Oder? Das spricht eher ein bisschen gegen die Diagnose und kannst dich trotzdem besser fokussieren.
Mhm. Und jetzt muss ich mich da natürlich schon ganz klar outen. Ich habe gemerkt, shit, das hat einen wahnsinnigen Impact und das könnte mir extrem helfen. Weil ich, es ist wirklich eine riesige Schwachstelle von mir, wie ich mit Administration umgehe. Dazu bin ich absolut sackschwach. Wenn ich nicht motiviert bin, kann ich keine Graz-Mail
also
schreiben.
Vielleicht, um das noch ein bisschen einordnen, aus meiner Sicht.
Ja.
Eben, ich arbeite wirklich zu 90 oder 80% schaffe ich mit Leuten zusammen, die ADHS haben oder die zumindest am Abklären sind.
Mhm. Wie meinst du, schaffst also du
in meinem Job.
Als Patientin? So.
Meine Patientinnen, ja. Genau, haben 80% von denen haben ADHS oder haben den Verdacht auf ADHS.
Ja. Ja.
Und wenn ich jetzt dich da vergleiche, und ich mache das auch schon seit über 10 Jahren, oder?
Mhm.
Gehörst du schon zu denen, die 5%, würde ich jetzt sagen, die am meisten Mühe haben mit Admin?
Von denen, also,
denen, die ADHS haben. Also, es ist nicht, oder, ich finde, oft höre ich Leute, die mir sagen, ja, ich habe mega Mühe mit dem und dem. Und dann tue ich es wie so anders einordnen.
Mhm,
und finde, ja, okay, gut, du hast Mühe, aber ja. Und bei dir ist es schon so, ich finde, also deine Mühe mit administrativen Aufgaben ist schon, die ist wirklich da.
Genau, das ist es so. Und dann, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann tatsächlich auch mit dir auch noch geredet und ich habe eine ADHS-Abklärung gemacht. Eine neuropsychologische. Also auch noch mit so vielen Tests, wo man muss irgendwelche Würfel zusammensetzen und oder bei einem Kumpi so Knöpfe drücken. Und ich habe mich aber auch dort ein bisschen geoutet, dass ich gesagt habe, ja, ich bin froh, wenn ich diese Diagnose habe, damit ich das Medikament dann auch offiziell beziehen kann. Für meine Büroarbeiten. Und jetzt habe ich den Bericht bekommen und ich bin auf dem Spektrum. Es ist dort dann aber auch herausgekommen, dass zum Beispiel die Kindheit eigentlich jetzt nicht wirklich auf ADHS hindeutet. Also meine Kindheit ist extrem unauffällig und oft ist es so, dass man sagt, es müsste eigentlich in der Kindheit schon etwas gewesen sein. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also gewisse sind da mega streng und sagen, wenn die Kindheit so unauffällig ist oder angegeben wird wie bei dir, dann ist schon mal klar, dass man die Diagnose nicht gibt.
Mhm.
Weil ADHS ist eine neuropsychologische Sache, die muss bis in die Kindheit zurückverfolgbar sein. Jetzt gibt es aber Gründe, warum das also in der Kindheit nicht der Fall war.
Mhm.
Oder? Also es muss wie vorhanden gewesen sein, aber es kann entweder mega gut kompensiert worden sein durchs Elternhaus, durch die Schule, durch die Persönlichkeit, durch Fleiss oder was auch immer.
Mhm.
Bei dir habe ich das Gefühl, so ein bisschen als Bub in dieser Zeit noch ein kleiner Bruder, bist du der jüngere Bruder gewesen, da hat man einfach auch sehr viel durchgehen. Und es hat ja schon Hinweise gegeben, also, dass dir mal ein Lehrer gesagt hat, dass du immer der Längsamste bist. Oder wie? Du sollst mal probieren, nur der Zweitlängsamste
zu sein. Ja, genau, ja.
Also ich glaube, es hat schon ein bisschen Hinweise gegeben.
Ja.
Aber es war in dieser Zeit wahrscheinlich auch noch ganz vieles okay gewesen. Das Schulsystem war auch noch etwas anderes gewesen.
Ja, ja.
Hat noch mehr Abweichungen zugelassen.
Ja. Ja, das ist schon so. Thema Langsamkeit ist für mich noch spannend, weil ich ja immer den Stempel hatte, durch den Lehrer und auch so ein bisschen meine Eltern. Du bist so langsam, langsam. Und dann, aber als ich angefangen habe, Impro zu machen, bin ich ja plötzlich sehr schnell gsi. Ich habe gemerkt, in dem bin ich hure schnell. Und jetzt in den Tests ist auch wieder rausgekommen, dass ich in diesen Sachen so Reaktion, Assoziationsfähigkeit einfach sehr schnell bin. Also das ist wie so ein bisschen, sagt mir manchmal auch, so ein bisschen die Superpower vielleicht auch, ADHS, dass wenn ich so im Flow bin, kann ich extrem schnell sein. Ich kann aber auch extrem langsam sein, weil ich es nicht schaffe, ein Mail zu beantworten und irgendwie eine Stunde dafür habe.
Mhm.
Ist das, ja...
Und auch mega interessensabhängig, oder? Also wenn dich etwas interessiert, bist du voll dabei und eben mega schnell, effizient. Mm-hmm. Und wenn es dich nicht interessiert, das wäre alles, was mit Steuern zu tun hat und mit Rechnungen.
Ja.
Zahlen, Rechnungen schreiben. Mm-hmm. Dann tust du halt auch mega fest prokrastinieren.
Ja, das ist so. Und dort ist dann auch natürlich bei mir einfach ist es abhängig von der Motivation. Aber ich habe das noch spannend gefunden, so zum Thema Langsamkeit oder halt so ein Thema, wenn man so mal so einen Stempel überkommt. Es gibt also verschiedene, finde ich, wie Facetten so von dieser Langsamkeit. Aber kommen wir doch mal ein bisschen weg von mir und mal noch 10 Schritte zurück. Was ist das überhaupt, ADHS? Kannst du mit das mal kurz, knackig definieren?
Ganz kurz, genau. ADHS besteht kann aus verschiedenen Symptomen bestehen. Die einen sind bestehen aus einem Aufmerksamkeitsdefizit. Das heisst, man hat Mühe mit der Konzentration, mit dem Fokus. Man ist unaufmerksam.
Mhm.
Dazu gehört aber auch so Sachen wie deine Langsamkeit oder man vergisst vieles, man verliert Sachen, man ist unorganisiert.
Mhm.
Das ist wie so der eine Bereich. Und dann gibt es den Bereich Hyperaktivität, Impulsivität.
Das ist H, ja.
Das H, genau, dort zählt auch die Impulsivität drin. Also dort ist nicht nur beim H, meinen ganz viele, es ist einfach, man kann nicht ruhig sitzen, das ist etwas, ja.
Mhm.
Körperliche Unruhe. Es kann aber auch eine innere Unruhe sein.
Mhm.
So ein Gedankenkreis, eine starke innere Unruhe, man kann nicht nichts machen.
Mhm.
Wobei heute kann niemand mehr eigentlich nichts machen. Das nehme ich immer so ein bisschen raus.
Ist ja ein bisschen ein Zeitphänomen, oder? Dass
genau, also immer nichts machen, ja. Ohne irgendwie am Handy sein, das ist wie gar nicht mehr gefragt. Also
ja.
Das kann man sowieso nicht. Und da gehört aber auch die Impulsivität dazu. Also, dass man zum Beispiel impulsiv reagiert, aber auch impulsive Entscheidungen trifft. Also, dass man lebenswichtige Entscheidungen sehr spontan treffen, ohne gross darüber nachzudenken oder auch mal gerne ein bisschen zu viel Geld ausgibt.
Zum Beispiel ein Kind machen innerhalb von
zum Beispiel, wenn man sich einen Monat kennt, sagen, man macht jetzt ein Kind. Genau. Ist zum Beispiel eine impulsive Entscheidung.
Ja.
Das ist bei uns der Fall gewesen.
Das war bei uns der Fall gewesen. Darum das erwähnt. Genau. Ja.
Ja. Oder auch Sachen wie dreireden, die andere Person nicht ausreden lassen. Das gehört alles auch zu der Impulsivität.
Mhm.
Was aber ganz wichtig ist, nur die Symptome allein langen wie nicht für eine Diagnose. Es muss auch noch ein Leidensdruck oder es müssen Funktionseinschränkungen bestehen.
Mhm.
Ich sage eigentlich immer, ADHS ist nur eine Störung, wenn es stört.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja, da habe ich jetzt aber gleich noch so ein bisschen provokative These dazu. Ich habe ja als Psychologinnen, Psychologen haben das ICD-10, wo man so tut.
Also das haben vor allem Ärzte und Ärztinnen. ICD-10 sind ja alle körperlichen Erkrankungen. Alles ist im ICD-10.
Okay, siehst du, da komme ich schon zu wenig draus. Aber jedenfalls tun die so kategorisieren und sagen, es gibt Störungen.
Mhm.
Wieso redet man überhaupt von Störungen? Wieso redet man nicht einfach von psychischen Ausprägungen, könnte man ja sagen.
Mhm. Also im ICD-10, im F-Kapitel sind die psychischen Störungen, oder? Und dass eine Depression eine Störung ist, ist wie klar, weil sie stört. Oder? Ich glaube, das würdest du jetzt wie nicht in Frage stellen, wahrscheinlich.
Ja, ich sehe das schon.
Oder eine Angststörung, eine Zwangsstörung, eine Schizophrenie, das sind ja alles Störungen, weil sie stören.
Sie stören dich selber.
Bedürftig, ja. Genau. Dich oder andere. Beim ADHS, das ist mega umstritten und ich habe gerade heute einen Podcast gehört, wo ich so erfahren habe, es gibt auch eine Gruppierung oder wahrscheinlich mehrere von Fachpersonen, die sich dafür einsetzen, dass ADHS eigentlich wie aus den Störungen rausgenommen wird.
Ja, das wäre das, was ich jetzt auch hätte wollen sagen.
Genau.
Ja.
Ich bin auch näher bei dieser Haltung.
Mhm.
Ich finde, so wie man es heute diagnostizieren, ist bei ganz vielen Menschen nicht wirklich eine Störung.
Mhm.
Gefahr ist aber, wenn man es nicht behandelt, dass es zu einer Störung wird oder dass es Störungen nach sich trägt, oder? Also die Chance für Depressionen, für Burnouts, auch für Angststörungen, ja, für diverse andere psychische Störungen.
Ja.
Die steigt, Sucht.
Sucht,
also, ja. Das Risiko für Suchterkrankungen. Und das alles sind dann wiederum Störungen.
Ja, ja. Also, das war zum Beispiel bei mir ja nie ein Thema gewesen. Also gerade Sucht oder ich bin ja immer gut durch die Schule gekommen und so. Also das ist ja nie bei mir. Ich würde jetzt wirklich auf diesen Bereich Administration.
Und ich sehe bei dir auch die Gefahr nicht, dass du jetzt wegen dem sollst in einer Depression landen. Das sehe ich jetzt bei dir nicht. Mhm. Aber du hast natürlich schon so ein Bilderbuch Lebenslauf dir können schaffen. Und das haben, die Möglichkeit haben nicht alle Leute. Du hast komplett auf Kreativität setzen, auch weil du Unterstützung von daheim gehabt hast mit 20. Oder? Du hast das Risiko können eingehen, nur von Theater zu leben. Das ist nur, also wirklich deine Stärken zu 90% auszuleben. Und 10% sind Admin und die Sachen, die du nicht gut kannst und nicht gerne machst. Oder? Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, du wärst in einer ganz anderen Familie auf die Welt gekommen, vielleicht auch in einem anderen Land, mit anderen Umständen. Ja. Und dein Job wäre einfach irgendwie 9 Stunden am Tag in einem Grossraumbüro zu arbeiten, wo alle neben dir telefonieren und du musst dort irgendwie Buchhaltung machen. Dann würde ich jetzt mal sagen, wäre bei dir die Gefahr von irgendeiner Folgestörung schon auch da?
Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein spannender Punkt. Ja, das sehe ich auch so, dass ich mir dann auch immer Jobs gesucht habe, wo ich halt möglichst viel Freiheit habe und mein Zeug kann machen. Und wenn ich motiviert bin, dann kriege ich das Zeug auch irgendwie her. Aber es ist so extrem motivationsabhängig.
Genau.
Wie siehst du das so mit dem Thema ADHS als Superpower? Es gibt ja jetzt im Moment auch viele, die es dann fast wieder so ein bisschen überhöht und quasi so dann eben nicht als Störung, sondern fast als psychische Ausprägung, die einem auch wahnsinnig viel bringt, wo eben Kreativität, man ist flexibel, man ist schnell, man ist assoziativ. Ist das auch wieder ein bisschen übertrieben?
Ja, nein. Also, natürlich gibt es das, diese Seite, aber manchmal fühlen sich auch Leute, die einen richtig, richtig grossen Leidensdruck haben. Zähle ich jetzt nicht dich mit ein, sondern die, die wirklich einen grossen Leidensdruck haben. Die fühlen sich dann auch ein bisschen angegriffen, oder?
Ja.
Weil die sagen, hey, ich habe so ein krasses ADHS. Die sind als Kind schon abgeklärt worden. Die sind nicht im Schulsystem, es hat nicht funktioniert. Privatschule, Außerschule geflogen, keine Berufsausbildung abgeschlossen.
Ja.
Die haben ganz, ganz, ganz viele psychische oder auch soziale Probleme.
Ja. Ja.
Finanzielle Probleme. Und wenn dann die lesen, ja, ADHS, die Superpower, dann ist das schon ein bisschen ein Hohn.
Ja, das verstehe ich. Also das verstehe ich sehr gut. Was ich einfach merke, ist, dass ich mit jetzt so auch krassen ADHSler immer sehr gut funktioniere. Also ich mag den Schlag Menschen, zum Beispiel auch, wenn wir zusammen reden, man wechselt das Thema und tak, es geht da, das Assoziative. Das liebt mir extrem.
Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Autismus, oder? Das Spektrum ist so breit. Und ich meine, ich glaube, alle kennen so die stärkeren Formen von Autismus aus Filmen und Serien.
Ja, ja.
Und das hat ja wie nichts damit zu tun mit Leuten, die den hochfunktionalen Autismus haben. Und die recht gut funktionieren, oder sogar sehr gut.
Ja.
Oder? Und das ist einfach so ein breites Spektrum und es heisst wie alles gleich. Und ja, ich glaube, ich persönlich probiere so die Superpower wie individuell zu erwähnen, wenn ich bei jemandem Ressourcen sehe.
Und du?
Und ich?
Du bist schon auf dem Spektrum. Du hast dich nie abklären lassen, oder?
Müssen wir vielleicht sagen, als ich also meinem Kind gesagt habe, so habe ich mir erklärt, warum ich jetzt zum Zahnarzt mit dem Kind gehe. Weil eigentlich hätte ich an dem Nachmittag geschafft. Dann habe ich so gesagt, ja, weißt du, der Papa macht heute ADHS-Abklärung. Und dann hat das Kind mich angeschaut und gesagt, hä, der Papa, das müsstest schon du machen. Ist ja klar, dass du ein ADHS hast und nicht der Papa.
Okay,
das war so die Reaktion von einem Kind und von einer guten Freundin von uns.
Die auch gesagt hat, du müsstest eigentlich...
Sie hat gefunden, ist das nicht die falsche Person?
Aber das hat sicher viel damit zu tun, weil du die Hyperaktivität einfach sehr stark hast. Du bist hyperaktiv, kann man schon so sagen, ja.
Also bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Ich sage das auch all meinen Patienten und Patientinnen, weil ich werde das doch, wenn die mich ein bisschen besser kennen... Nein, eigentlich auch, wenn sie mich nicht kennen, wird ich das sehr häufig gefragt, ob ich auch ADHS habe. Und ich sage immer, ich habe das nicht abgeklärt, was auch stimmt. Aber ich kenne die Kriterien, oder? Und ich weiß, dass ich die erfülle. Das ist wie für mich kein... Also, das weiß ich. Ich sehe keinen Grund, um es abzuklären. Ich habe das Bedürfnis, ein Medikament zu nehmen, habe ich nicht. Jetzt wegen dem.
Ja.
Und durch das wüsste ich gar nicht, warum dass ich es abklären sollte. Alle Informationen darüber, die ich muss haben, die habe ich ja.
Ja. Ja, ich gebe es ja zu, dass es ein bisschen wegen Medikament ist.
Klar, so aber es ist meistens wegen Medikament.
Ja. Es wäre aber die andere provokative Frage oder These, wieso geben wir die Medikamente nicht einfach frei? Wieso sagen wir nicht einfach, hey, die Methylphenidat kann man einfach beziehen?
Ja, erstens die Gefahr vom Missbrauch. Wird missbraucht? Gerade das Kurzwirksame? Es gibt Langwirksame.
Weil es einem pusht, ja.
Ja, aber es wird dann auch in anderer Form, oder? Also man schluckt das Tablette oder das Kapsel. Es wird dann natürlich auch in andere Formen gebracht. Und
dass man sich spritzt und so, oder was?
Alles Mögliche gibt es, genau. Okay. Oder? Und ist gefährlich, sehr, sehr, sehr gefährlich.
Ja.
Also gar nicht empfehlenswert. Und die Gefahr besteht, einfach auf dem Schwarzmarkt kannst du das alles kaufen. Und also das ist ein Grund. Und es ist halt ein Medikament, das muss medizinisch überwacht sein. Und das wäre dann ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn es jeder und jede würde bekommen.
Ja, ich würde das
also
jetzt...
Also du meinst ja nicht, dass es frei verkäuflich in der Apotheke das würde geben, oder wenn ich dich richtig verstehe, sondern du meinst, wieso kommt man es nicht einfach über von einem Hausarzt, von einer Hausärztin verschrieben, so wie ein Antidepressivum.
Ja, genau.
Antidepressiva kommst du auch einfach
über. So ein bisschen einfacher, ohne dass ich jetzt da muss durch eine ganze Mühle durchgehen.
Es ist effektiv so, dass man die Diagnose muss haben, damit die Krankenkasse zahlt.
Ja.
Ja, so teuer ist es eigentlich gar nicht.
Ja, ja. Was ja bei mir noch spannend war, wo ich das Medi genommen habe, ist, dass ich für administrative Tätigkeiten werde ich es wahrscheinlich jetzt ab und zu mal nehmen, vielleicht einmal pro Woche, also wirklich auch nicht extrem viel. Aber was spannend war, ist, ich habe dann am Mittag so Musik laufen lassen und dann tue ich einmal so ein bisschen drüber improvisieren oder so ein bisschen freestylen. Und der ist einfach nicht gekommen. Also ich war völlig so stuck gewesen. Also es ist wirklich, es hat mein Hirn wie anders funktionieren lassen. Das habe ich dann schon auch noch krass gefunden.
Das sagen ja viele, dass Kreativität ein bisschen gedämpft wird.
Gefunden voll. Meine Kreativität war am Arsch gewesen. Also ich könnte, glaube ich, kaum eine Impro-Show spielen unter Medikamenten. Aber da müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht,
Du hast jetzt auch noch nicht so oft.
Nein, natürlich. Ich sage ja, das ist...
Bei mir ist der Grund, warum ich es eigentlich nicht möchte probieren. Ich habe es ja auch noch nie probiert. Also ich könnte das jetzt ja mega gut von dir probieren. Ich hatte auch schon oft die Gelegenheit gehabt, das zu probieren. Und die meisten, die ich kenne, die in diesem Bereich arbeiten, haben es auch schon selber probiert.
Ja, ja.
Und ich habe ein bisschen Angst vor der Wirkung. Weil immer wieder, wenn ich Leute sehe, also Patientinnen, die auch ein bisschen ähnlich sind wie ich, also gerade die so das Hyperaktive haben. Und ich leide ja schon sehr unter dem. Also nicht sehr. Sehr ist völlig übertrieben. Aber
also leiden. Man muss jetzt sagen, du leidest nicht darunter. Du hast das Wort leiden, meinst du einfach, hast es stark.
Nein, ich leide schon darunter. Wenn ich
unter deiner Hyperaktivität?
Ja, also wenn ich muss sitzen. Also ich sehe
ich weiss.
Ich kann ja nicht mehr eine gewisse Anzahl Patienten am Tag sehen, weil ich nachher durchtreibe, weil ich nicht mehr länger sitzen kann.
Ja, I know.
Und du leidest dann auch darunter, wenn ich... Oder? Also es ist nicht so angenehm, ich sage es so, Leiden ist völlig übertrieben.
Ja, ja.
Aber ich weiß einfach, dass Leute sagen, das ist so, sie finden es dann so gut, dass es sich so entspannt und sie sind endlich mal so entspannte Menschen.
Du willst gerne entspannt und sein in dem Fall.
Nein, ich hätte einfach Angst, dass ich es dann viel zu oft würde nehmen. Dass ich dann einfach wie ständig würde nehmen und denke, wieso, hey, nein, komm, ich probiere es einfach, ich will es gar nicht wissen.
Ja, aber siehst du, das Problem habe ich jetzt wie nicht und ich war einfach auch nie irgendein Suchtmensch gewesen. Ich hatte das Gefühl, nein, ich werde das einfach mal nehmen und dann auch nicht und sehr, sehr punktuell. Übrigens ja auch etwas Spannendes an dem Medikament, dass man das ja nicht so als Spiegel nimmt, sondern dass man es einfach
punktuell kann nehmen. Aber du bist so kein Suchtmensch im Sinne von, du hast Sachen ausprobiert. Und bei dir besteht gar keine Suchtgefahr. Bei mir besteht auch keine Suchtgefahr. Aber ich tue die Sachen schon gar nicht erst ausprobieren, weil ich wie Angst habe davor, dass ich es zu gut fände. Darum tue ich mich wirklich davor schützen.
Ja, okay. Also bevor wir noch das Thema, vielleicht, wir sind ja ein Familienpodcast, an das Thema Kind und nein, Jugendliche nicht unbedingt, aufnehmen. Tiefpunkt von der letzten Zeit. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen?
Dezember? Hey, wir haben irgendwann im Dezember wahrscheinlich das letzte Mal aufgenommen. Dazwischen waren wir ja noch 2 Wochen in Zypern über Weihnachten, was übrigens mega, mega ein Höhepunkt war.
Kein Tiefpunkt.
Absolut kein Tiefpunkt dort.
Ja.
Ich habe einen Tiefpunkt, den ich vielleicht ein bisschen mit meiner ADHS-Symptomatik kann, verbinden kann. Und zwar, als wir von Zypern zurückgekommen sind, bin ich mit unserem einen Sohn wollte ich snowboarden.
Ja.
Und dann war es so, ja gut, wir haben glaub, sogar noch die ganzen Koffer von Zypern sind noch in der Wohnung gewesen, und ich habe irgendwie in dem ganzen Chaos, das war wirklich am nächsten Tag, habe ich Snowboard-Zeugs zusammengesucht und sind wir am Morgen los. Und ich war so unorganisiert gewesen. Ich habe nicht geschaut, ist in dem Skigebiet, was ist offen, was ist nicht offen. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, die Hälfte ist zu. Wir mussten am Morgen schon mega lang anstehen, um überhaupt mit der Gondel raufzukommen. Und dann habe ich gemerkt, als wir da oben waren, dass ich die alten Snowboard-Schuhe von unserem Sohn dabei habe. Also Snowboard-Schuhe, die unserem Sohn, der 12 ist, zu klein sind. Sprich, ja, wir sind etwa 4 Nummern zu klein gewesen. Ich bin gar nicht in diese Snowboard-Schuhe reingekommen.
Keine Chance.
Dann habe ich dort irgendwie Snowboard-Schuhe gemietet. Und eben wie immer, du kennst mich ja mit Warten. Ich kann nicht warten.
Genau.
Oder 10 Minuten anstehen, ich treibe fast durch.
Sind wir auch wieder beim Thema, ja.
Genau. Und dann haben wir ewig gewartet. Und dann am Schluss, als wir alles hatten, irgendwie 120 Stutz ausgegeben, habe ich die Schlange gesehen beim Sessellift. Und ich glaube, man hätte 40 Minuten warten müssen, um einmal zu fahren. Und dann ist mir so der Laden runter, dass ich gefunden habe, ich mache das nicht, das geht nicht. Und zum Glück ist das Kind, das dabei war, auch mega ungeduldig. Und dann sind wir spazieren. Also wir haben dann wie 120 Franken ausgegeben, um im Schnee zu spazieren.
Zum Winterspaziergang machen
und zum ins teure Resti zu Mittag essen und dort Skirennen schauen. Aber einfach so das Unorganisierte, dass ich die falschen Schuhe mitnehme und mich nicht informiere und dann, dass ich es nicht aushalte, dort anzustehen. Es hat mich einfach... Ja, das ist so die Seite an mir, die mich selber an mir nervt. Ja. Dass ich ja wirklich so ungeduldig immer bin.
Ja, du bist schon sehr ungeduldig. Du kannst auch nicht atmen. Das kann ich eigentlich nicht schlecht. Also anstehen finde ich nicht so schlimm.
Ja, das können fast alle Leute besser als ich, ja. Genau, ich kann es wirklich nicht. Es geht nicht.
Ja.
Genau. Was ist denn dein Tiefpunkt?
Ja, ich habe mir überlegt. Also etwas so Dummes, was mir in den Sinn kam, ist, dass wir von italienischen Behörden einen Bus bekommen haben aus dem Jahr 2018 über 1,70 €. Und zwar Autobahngebühren, die wir nicht gezahlt haben. Und das ist...
Aber
ich glaube, irgendwie
18 Franken sind nicht 1,70 €.
Nein, und dann hat es noch 14,56 € Gebühren gegeben. Aber das ist 2018. Und zuerst habe ich natürlich gedacht, das ist jetzt vielleicht irgendein so ein Hoax, also so, dass wir wollen, hochnehmen. Und dann habe ich aber herausgefunden, habe ich nachrecherchieren bei den Fotos, dass wir genau an dem Ort waren. Und irgendwie... Keine Ahnung, hat es zu wenig Autobahngebühren abgezogen. Völlig absurd, dass man das immer zahlen muss. Aber mein eigentlicher Tiefpunkt hat so mit meinem Alter zu tun. Dass ich arbeite an einer Schule und dann habe ich mit denen so Tabu gespielt, wo man so muss Pantomime spielen. Und auch mit meinen schauspielerischen Fähigkeiten. Und dann habe ich einen Geiss spielen und habe so einen Geiss gespielt und habe so ein Buckeli gemacht und bin so runter. Und die Kinder sagen dir, ein alter Mann, wo mit einem Stock rumläuft. Ein alter Mann im Altersheim. Ein Opa, wo seine Kinder... Und ich so, ich bin wirklich verzweifelt. Ich wollte...
Also du wolltest einen Geist darstellen?
Ich wollte einen Geist spielen.
Und sie haben einfach in dir einen alten Mann
gesehen. In mir einfach immer einen alten Mann gesehen. Ja.
Aber vielleicht kann ich das relativieren. In deinem ADHS-Bericht steht ja... ein deutlich jünger aussehender Patient.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist
stimmt.
Ein mega Kompliment, oder?
Das ist sehr schön, ja. Das hat sie jetzt wahrscheinlich extra geschrieben,
genau,
damit es mir besser geht. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Was wir jetzt da ja vielleicht auch transparent machen wollen, dass wir auch ein Kind haben, das von ADHS betroffen ist, aber wir wollen, glaube ich, bewusste Entscheidung in diesem Podcast auch nicht neu darauf eingehen, wer und wie so. Aber ich will halt gleich über das Thema Kind und ADHS noch ein bisschen reden. Weil das ist ja doch auch in den Medien viel diskutiertes Thema. Und was dann viel auftaucht, ist so das, dass es vor allem Jungs sind, wo man quasi mit Ritalin will ruhig stellen, weil die einfach in der Schule quasi zu blöd tun. Mhm. Und Kritik an dem ist ja genau ein bisschen das, ah ja, eigentlich müsste sich doch das Schulsystem diesen Jungs anpassen und nicht die Jungs mit Medis ruhig stellen. Wie siehst du das?
Also es sind nicht per se mehr Buben als Mädchen, die ADHS haben. Mhm. Es tut sich einfach anders äußern.
Aber werden dann mehr Jungs abgeklärt?
Oder ja, ist das so? Irgendwo mal gelesen, ja, dass irgendwie viel mehr Buben, ich glaube Kanton Neuenburg, massiv mehr Buben Medikamente bekommen als Mädchen. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in allen Kantonen so. Mhm. Dort ist es einfach am höchsten. Mhm. Aber Mädchen, ich sage mal Mädchen, weiblich sozialisierte Menschen sind einfach ganz, sind wie, oft haben sie Tendenz, sich viel mehr anzupassen, sich sozial adäquater zu verhalten. Mhm. Mhm. Und Buben tendieren dann halt eher dazu, das auch so ein bisschen rauszulassen. Mhm. Und das ist oft störend, wird viel mehr als störend wahrgenommen. Mädchen sind viel eher dann also verträumt oder haben die innere Unruhe mega fest innerlich. Und die Buben haben es einfach physisch. Und das stört mich.
Hast denn du, da wäre ja die Frage, wo Erwachsene abklärst, mehr Frauen, die sagen, ah, ich habe das gehabt, aber man hat es einfach wie nie festgestellt. Ist
ja,
das so?
Ich habe mehr Frauen.
Ja.
Schon auch Männer, aber ich würde sagen, so vielleicht 60% sind Frauen. Die sagen, sie sind super sozial angepasst gewesen. Sie haben oft vielleicht auch nervige Brüder gehabt, die mega aufgefallen sind. Und sie selber haben sich eigentlich mega zusammengenommen, aber schon einen Leidensdruck gehabt. Jetzt das Thema ruhig stellen. Also, ich habe auch schon mit Lehrpersonen geredet, die gesagt haben, also Patienten von mir, die Lehrpersonen sind, die gesagt haben, sie sind mega dankbar, wenn die Kinder Medikamente zuverlässig nehmen. Weil es bei gewissen halt wirklich ohne nicht geht.
Ja, aber Ding, sag jetzt mal, Kritik wäre ja vielleicht, dass sie eben ihre, wenn ich wieder so von dieser psychischen Ausprägung rede, aber eigentlich nicht können ausleben können in dem System. Ganz, ganz sicher. Das System verlangt das und das und sie müssen sich dem System anpassen. Da kannst du jetzt ähnlich nehmen, wie ich nehme das Medi, weil ich kein Büro machen kann, aber ich kann, wie du vorher gesagt hast, ich müsste mir halt einfach einen Job suchen, wo ich kein Büro machen muss.
Genau, und ich finde schon, also jetzt haben wir ja 4 Kinder und die sind alle im Schulsystem und entsprechend viel Schulbesuche haben wir ja schon gemacht.
Ja.
Und ich habe bei jedem einzelnen Kindski und Schulbesuch gedacht, wow, das ist mega hart.
Ja.
Wie fest, dass sie ruhig sitzen müssen. Also ich bin dann manchmal so zappelnd, eben du kennst mich ja, ich kann ja auch nicht ruhig sitzen.
Das ist ein Horror.
Ich bin so ein bisschen zappelnd, sitze ich dort hin und die Kinder, wenn sie einmal ihre Beine irgendwie anders positioniert, heisst es so ein bisschen ruhig sitzen.
Ja, ja.
Oder findest du auch krass?
Aber du kriegst
also ein System ist, und ich glaube aber mit so vielen SchülerInnen, eine Lehrperson, wahrscheinlich braucht es das auch. Ich möchte jetzt nicht die Lehrpersonen kritisieren. Ich glaube, irgendwie hat man da einfach noch keine Lösung gefunden.
Nein, es ist eine Systemkritik. Das habe ich ja mal schon oft. Er hat teilweise ja da auch schon provokative Sachen gesagt. Aber letztendlich finde ich, man hat ja einfach zu viel Schule. Aber klar, wir wollen ja arbeiten und die Kinder müssen ja irgendwo abgeliefert werden. Aha. Und dann müssen sie dort in einem Raum sein mit anderen 20 Kindern. Und dann ist es gar nicht möglich. Du kannst ja nicht alle einfach dort rumsäckeln lassen, auch aus Sicherheitsgründen nicht. Das ist ja wie... Das ist einfach System Schule. Und früher hast du vielleicht mehr Autoritätsgläubigkeit gehabt und die Kinder haben sich mehr auch dem System gefügt und jetzt fügen sie sich weniger. Und darum, ja, ich arbeite ja auch an einer Schule im Moment mit PrimarschülerInnen und das ist manchmal sehr chaotisch und die Kinder können da wirklich auf die Nerven gehen.
Genau, und ich glaube schon, dass es mega vielen Kindern extra, und vor allem Buben wahrscheinlich mega fest würde helfen, wenn sie sich viel mehr können austoben, oder? Und bei uns daheim muss man sagen, ich meine, also, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Familien, die Kinder haben mit ADHS, haben in der Regel auch Eltern, wo jemand zumindest ADHS hat.
Mhm.
Und das macht natürlich oft das System ein bisschen anfälliger für Konflikte oder für Überlastungen. Das kann sein, dass zum Beispiel, ich sage jetzt ein Beispiel, ein hyperaktiv impulsiver Vater, super ungeduldig, oder mit ADHS, das sind jetzt, es muss nicht so sein, aber es kann so sein, hat ein Kind mit ADS, das extrem verträumt ist, das auf nichts reagiert, das so in seiner eigenen Welt ist und man kommt nicht vorwärts mit dem Kind.
Ja.
Und das triggert ja dann den Vater mega fest.
Ja. Ja.
Oder? Also das ist dann in der Familie und das macht dann die System oft einfach ein bisschen anstrengender. Darum gibt es da auch besonders viel Erschöpfungen.
Ja. Was würdest du sagen, was bringt denn einem Kind die Diagnose? Oder wieso sollte man ein Kind abklären, wenn man das Gefühl hat, das könnte der Fall sein?
Bei ganz vielen Kindern ist es so, dass sie in der Schule ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, weil sie zum Beispiel zu langsam sind. Das kennst du ja eben auch. Also, dass man Prüfungen zwar den Inhalt könnte, man wird aber zeitlich nicht fertig. Und das resultiert dann auch in einer schlechten Note. Das heisst, sie haben schulische Schwierigkeiten oder sie werden in der Schule immer wieder zurechtgewiesen. Und eine Abklärung, die ja sehr umfangreich ist bei meinem Kind, mit IQ-Testungen und allem Möglichen, oder? Einfach, dass das Kind mal wie so merkt, aha, ich bin nicht dumm, sondern ich bin einfach da ein bisschen anders. Und das kann mega fest helfen, dass es nicht auf den Selbstwert geht.
Ja.
Oder ganz, ganz viele Leute sagen mir, hey, mein Selbstwert ist, sag mal, mit 30, 40, der ist wirklich scheiße, weil ich immer gemeint habe, ich bin dümmer als andere.
Ja.
Dabei konnte ich mich einfach nicht konzentrieren.
Aber das ist schon wieder ein bisschen spannend. Da nützt der ADHS-Hype ja irgendwie. Weil ja, du kannst mega. Das Kind ja als auch ein etwas Positives verkaufen. Mhm. Hey, schau, der Onkel, der und da und Tante hat das auch und die sind mega cool und die sind mega kreativ und weiß ich nicht was. Und du hast jetzt halt das auch und du hast ein bisschen in dem ein bisschen Mühe und das kommt mit dem. Aber es ist wie nicht so eine schlimme die psychische Diagnose, wie auch andere.
Es ist oft etwas sehr Entlastendes, oder? Wenn du das weißt. Und der zweite Punkt ist natürlich schon ganz klar für Medikamente. Wir müssen sagen, bei uns hat das nicht funktioniert. Wir haben kein Kind, das Medikamente nimmt. Wir haben das probiert und aber nach kurzer Zeit aufgehört, weil Nebenwirkungen sind zu stark gewesen, dass wir gefunden haben, das wollen wir nicht. Also wir alle drei, wir und das Kind, haben gefunden, wir wollen das nicht. Aber bei ganz, ganz vielen Familien funktioniert das. Und ganz viele Kinder werden schulisch so viel besser, rein von den Noten her. Nur schon einfach durch die Tatsache, dass sie in der Schule können aufpassen können und den Inhalt mitnehmen.
Ja.
Aber ganz viele eben stören da weniger im Unterricht und das ganze Schulsystem, also die ganze Klasse kann dann halt auch davon profitieren.
Aber also da würde ich jetzt ja schon ein paar Schulen geschafft und so, manchmal mit Eltern Kontakt gehabt, die gesagt haben, sie würden nie ein Medi ausprobieren. Weil, finde ich eben genau das Spannende an diesen Medikamenten ist, dass du es einfach unproblematisch einmal kannst ausprobieren und jederzeit wieder absetzen und wirklich Trial and Error kannst vielleicht auch ein paar verschiedene Präparate ausprobieren, Dosierung. Und am Schluss sind wir jetzt zum Schluss gekommen, wo ja eigentlich kein Problem mit Medikation oder so hätten. Nein, es ist nicht richtig im Moment. Und das finde ich schon ein grosser Vorteil, dass man sagen kann, nein, wir brauchen es nicht.
Also ich oder mal, bin sehr fest für ein Probieren, wenn ein Kind das möchte.
Ja.
Auch da haben wir ganz klar gesagt, das Kind darf selber sagen, möchte es probieren oder nicht. Hat das wollen. Und dann aber auch wieder gefunden, nein, finde ich nicht gut, ich fühle mich nicht gut damit.
Ja.
Und
ja.
ich empfehle genau das gleiche Erwachsenen. Also, es ist eigentlich noch lustig, dass ich es selber nicht probiert habe, weil ich empfehle eigentlich immer, probieren es mal aus. Einfach mal, damit man mal weiss, wie es wirkt. Man weiss, wie gewisse Leute sagen, wow, so fühlt es sich an, normal. Also ich mache jetzt so Gänsefüßli ziehen. Und dass man das wie mal weiss.
Ja, ja.
Und ich glaube, da ausprobieren und auch verschiedene Präparate ausprobieren, finde ich eine gute Sache.
Ja.
Eben, ich mache es selber nicht. Da bin ich aber auch immer sehr transparent. Ich sage das auch immer.
Du hast einfach auch, ja, du hast auch nie so ein Drogenexperiment gemacht, bist du ein bisschen, hast ein bisschen Schiss von dem. Verstehe ich auch, das ist auch völlig okay, oder?
Ich kann da, genau.
Ja. Aber es ist aus meiner bescheidenen Erfahrung jetzt auch nicht wirklich ein krasses Medikament. Ja.
Und trotzdem nochmal wichtig, wenn man es nimmt, dann medizinisch begleitet, im Verlauf ein EKG machen.
Ja.
All die Sachen, die halt relevant sind, oder?
Sehr, finde ich wirklich sehr wichtig. Also das meinen wir wirklich, wirklich ernst. Ja, die Frage ist, was haben wir noch für einen Aspekt in dem Zusammenhang?
Du hast aufgeschrieben, ob ADHS ein Hype ist. Haben wir das schon beantwortet?
Nein, du bist ja ein grosser Kaffee-Freitag-Fan, oder?
Und ich höre den Podcast.
Lass eben den nicht, aber du erzählst immer wieder so ein bisschen begeistert, aber manchmal auch ein bisschen kritisch. Und dass sie ja so ein ADHS als absolute Superpower verkauft und irgendwie 90% von den Menschen...
Nein, nur als Superpower, gar nicht. Aber sie sagt, sie hat mal die These rausgelassen, dass sie davon ausgeht, dass irgendwie jeder zweite Mensch oder jeder dritte, eine mega hohe Zahl, oder? Mhm. ADHS eigentlich hat.
Ja.
Und jetzt irgendein Artikel im Tagi, glaube ich, wo so ein Sozialarbeiter auch schreibt, so, ja, es hat in gewissen Gegenden so einen hohen Prozentsatz der Leute haben schon eine ADHS-Diagnose, dass es eigentlich komisch ist, von einer Störung noch zu reden.
Ja.
Und da bin ich sehr bei dem, ich habe leider seinen Namen vergessen. Das war ein mega guter Artikel gewesen. Ich finde auch, also wenn dann nicht mehr von 20% oder von 10% die Rede ist, oder von 5%, wie manchmal auch die Rede ist, sondern von irgendwie, jetzt haben sie in einer Schulklasse irgendwie jedes dritte Kind, dann kann das ja nicht eine Störung sein. Dann muss es einfach eine andere Ausprägung von der Norm sein.
Und das ist der Kaffee-Freitag ihre These auch. Es ist eine Ausprägung von der Norm und sehr viele haben die Ausprägung.
So, ja, ich kann jetzt nicht so ganz genau richtig sagen, was ihre These ist. Sie sagt einfach, dass es sehr viele sind.
Ja.
Und ich gehe da nicht ganz mit. Ich sage, es sind doch immer noch weniger. Ich glaube aber, es werden zu viel diagnostiziert. Und es ist ja auch einfach, zu der Diagnose zu kommen, hast du selber mir gesagt. Also du bist heimgekommen und hast gefunden, ja, okay, wenn man doch ein bisschen wüsste, was antworten, wenn man es jetzt unbedingt möchte, das hast du nicht gemacht, ich weiß es, aber du hast gefunden, wenn man es jetzt unbedingt möchte bekommen, dann würde man die Diagnose bekommen.
Ja,
das stimmt natürlich.
Ja, logisch, also bescheissen will man ja nicht, aber ich habe zum Beispiel etwas Lustiges, ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt würde sagen, ich will voll, müsste ich echt Sport kommen, weil das ist ja so, wäre so ein Klassiker. Und ich bin einer, der nicht Sport kommt an Sachen. Du, ja, zum Beispiel schon.
Dann hast du mir das gesagt, und habe ich gesagt, das ist noch lustig, wenn bei mir die Leute Sport kommen, dann merke ich es meistens nicht, weil ich selber meistens spät bin.
Aber sie hat dann eben im Bericht explizit geschrieben, er scheint pünktlich zur verabredeten Zeit. Ja. Und so. Aber ja, das ist ein Schleichen. Es macht ja keinen Sinn, über das eigentlich zu reden. Aber übrigens, den Artikel werde ich, wenn ich den noch finde, werde ich den euch verlinken in den Shownotes. Und auch noch gewisse Literatur, weil wir haben ja eigentlich noch so unsere Kulturtipp-Teil und heute ist ja neu liegenderweise, dass ich, aber lustig ist, ein Buch, das mega hässlich ist. Es ist etwas hässlichste Cover, das ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe.
Ja.
Es ist auch innen dran mega hässlich, aber du hast von dem auch schon 100 Mal
und
gehört.
Und der Titel klingt so langweilig, dass ich das jahrelang nicht gekauft habe, obwohl es alle empfohlen haben.
Aber lustigerweise empfehlen das, mir jetzt ein Kollege, ein Freund empfohlen, wo gesagt hat, hey, das musst du lesen. Ist auch irgendwie ein Freak, wo ich dachte, ja, aber also, wie bist du durch das Buch durchgekommen? Das ist ja tot, es sieht ja tot langweilig aus.
Du musst jetzt mal den Titel sagen, sonst...
Es heisst, also, das Buch ist von Heiner Lachenmeier und heisst «Mit ADHS erfolgreich im Beruf». Ein bisschen lang anteasert.
Genau. Und ich habe wirklich, ich habe schon so viel ADHS auch Gruppentherapien geleitet und die Leute haben mir immer gesagt, das sei das Beste von all diesen Büchern. Und ich habe dann immer wieder mal ein Kapitel gelesen, weil es irgendwo in einer Klinik oder so, wo ich geschafft habe, rumgelegen ist. Aber ich habe gefunden, das sieht so hässlich aus, so unanmächelig. Also ich kann das nicht kaufen und du hast es jetzt gekauft.
Ich habe es gekauft, ich habe es aber noch nicht gelesen. Ja, und
nein, aber es ist gut, ich habe es schon gelesen.
Kritik der reinen Vernunft vom Kant gelesen habe ich geschafft, also dann werde ich das auch schaffen. Und das Gegenteil ist ein anderes Buch, das heisst «Tipps und Tricks, die dein Leben leichter machen, der Mini-ADHS-Guide» von der Alice Gendron.
Ja, wahrscheinlich.
Im Französischen Namen. Alice Gendron. Und das ist mit so Zeichnungen und so kleinen Häppchen und so ein paar coole, konkrete, bodenständige Tipps. Und da habe ich mich schon so ein bisschen durchgeblättert. Das finde ich sehr ein cooles Buch. Also ja, das habe ich wirklich noch witzig gefunden.
Und dann vielleicht noch für, ich meine, eigentlich sollte es da mehr um Familie und Kind gehen, aber ich bleibe jetzt noch schnell bei den Erwachsenen.
Ja.
ADHS 20+, ist eine super Seite, wo man mega gute Inputs findet, Vorträge, Fachpersonen, Infomaterial, Broschüren, man kann ein kostenloses Erstberatungsgespräch haben. Genau, also die sind mega gut.
Ja.
Genau.
In dem Sinn.
Und ich kann es am Schluss jetzt nicht beantworten, wir haben zu viel ADHS oder nicht oder was auch immer. Es ist, ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man schaut, hat man einen Leidensdruck oder nicht, und wenn man einen hat, dass man sich Hilfe sucht.
Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir wünschen euch wenig Leidensdruck in verschiedensten Bereichen vom Leben. Macht es gut.
Und ich bin auch auf etwas mega gespannt.
Ja, was?
Jetzt ist Ende Februar, oder? Mitte Februar.
Ja.
Mitte Februar. Jetzt, wo du das Medikament hast, ob du es schaffst, das erste Mal, seit wir uns kennen, also seit 15 Jahren, Steuern rechtzeitig unserem Treuhänder zu geben. Du musst es ja nicht mal selber machen. Du musst nur die Sachen sammeln eigentlich.
Ja.
Ob das vor dem November aber möglich wird sein.
Das hat gar nicht mit dem zu tun. Ich habe einfach, wenn ich nur schon das Wort Steuern gehört, dann kommt schon einen halben Kopf und Bauchweh über irgendwie. Also,
du machst sie ja nicht einmal selber.
Ja schon, aber dann muss ich die ganzen Sachen zusammensuchen und all das.
Genau.
Hör mal auf.
Ich bin mega gespannt, ob das mit Medikament funktioniert.
Ich will jetzt so am Schluss so ein positiv enden mit so einem schönen Schlusswort. Jetzt kommst du mit dem. Nein, aber
okay. Ich wünsche allen mega viel Spass mit den Steuern.
Ja, mach es
so
gut.
So schlimm ist es gar nicht.
Ich habe gemeint, du fragst dich, wie viel werden der Podcast jetzt noch hören, wenn wir so eine komische Frequenz jetzt haben. Also wir hoffen, ihr hört noch rein. Hey, wir sind noch da. Wir werden auch wiederkommen. In einem Monat versuchen wir wieder aufzunehmen. Genau. Macht's gut. Einen schönen Winter. Tschüss.
Familie.